DW Menschen und Märkte.
Containerschiff im Suezkanal bewegt sich. Großbritannien lockert vorsichtig den Lockdown. Fischer und Spediteure zahlen beim Brexit drauf. Und Start-up will mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Tagelang ging auf dem Suezkanal nichts mehr. Nun hat sich das auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given wieder etwas vom Ufer entfernt. Die Bergung dauert aber an. Noch ist unklar, wann der Suezkanal wieder freigegeben werden kann. Mehr als 300 Öltanker und Containerschiffe stehen im Stau. Sebastian Schreiber berichtet.
Endlich, die Ever Given hat sich bewegt. Ein Erfolg, den die Schlepper um den Tanker im Suezkanal mit einem freudigen Hubkonzert begleitet haben. Die Szenen der hupenden Boote aus den sozialen Medien sorgen für Erleichterung. Die Zuversicht wächst, dass sich der Stau von mehr als 300 Containerschiffen vor dem Suezkanal bald auflöst und die Lieferketten nicht allzu sehr aus dem Takt kommen.
Die Erleichterung ist so groß, weil jetzt nicht alle Schiffe irgendwie über Afrika umgeschifft werden müssen und man doch ein bisschen Angst hatte in den letzten Tagen, dass diese ganze Steueraktion noch ein paar Wochen dauern könnte und das hätte dann doch große Folgen für den Welthandel gehabt. Jetzt werden die Folgen einigermaßen überschaubar bleiben,
sagt Carsten Pszeski, Chefvolkswirt der ING Bank. Die Nachrichten vom Suezkanal lockern auch die Stimmung an den Aktienmärkten, auch in Deutschland. Der DAX hat zum Handelsstart ein neues Rekordhoch erreicht. Die Sorge vor Versorgungsengpässen lässt nach, vor allem auch beim Öl. Der Preis für den Rohstoff sackte am frühen Morgen um etwa 2% ab. Auch andere Branchen können langsam aufatmen. Schließlich sind im Suezkanal längst nicht nur Öltanker unterwegs, weiß Handelsexpertin Gabriele Wiedmann von der DK Bank.
Und das fängt an vom Plüschtier aus Asien, aus China, geht über die ganzen Elektronikgeräte, Drucker, Handys. Da sind Maschinen drin, da ist viel Kleidung drin, da sind Möbel drin. Alles, was wir uns denken können, was aus Asien transportiert wird, ist da drin, wenn es nicht zu groß ist. Und sogar die Autos werden auf speziellen Frachtern transportiert.
Der Münchner Versicherungskonzern Allianz schätzt den wirtschaftlichen Schaden der Blockade auf 6 bis 10 Milliarden Dollar pro Woche. Doch entspannt hat sich die Lage noch nicht. Neue Staus scheinen vorprogrammiert, dieses Mal vor den großen Häfen, die viele Frachter ansteuern. Der Fall des querstehenden Containerschiffes zeige, wie eng die Weltwirtschaft miteinander verzahnt ist, sagt Volkswirt Carsten Pszeski von der ING Bank.
Das ist natürlich ein Appell, das ist eine Warnung für Unternehmen, um vielleicht ein bisschen mehr Puffer einzubauen, sodass man halt nicht sofort dann auf dem Trocknen steht, oder in diesem Falle wortwörtlich im Sande steht. Je mehr Verkehr es gibt, desto häufiger ist natürlich das Risiko, dass es mal zum Unfall kommt und zu längeren Staus. Also ich denke, jeder Unternehmer ist ja gut beraten, um in der kommenden Zeit wieder ein paar mehr Sicherheitsmargen einzubauen.
Und so haben die Schlepper mit der Bergung der 400 Meter langen Ever Given nicht nur das Schiff aus dem Schlamm gezogen, sondern auch die Wirtschaft. All das wirkt wie ein Sinnbild. Der Welthandel als schwerfälliger, aber fragiler Tanker, der sich leicht festfährt und eben nur schwer bewegen lässt.
Soweit Sebastian Schreiber. Großbritannien steht beim Impfen gegen das Coronavirus sehr gut da und kehrt allmählich zum normalen Leben zurück. Seit heute dürfen sich wieder 2 Haushalte oder bis zu 6 Menschen in Parks und Gärten treffen, Sportanlagen unter freiem Himmel und Schwimmbäder öffnen. Auch die Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, sowie Außengastronomie, sollen dann ab dem 12. April folgen. Die Briten sind begeistert, wie Thomas Spickhofen berichtet.
Der passionierte Fahrradfahrer Dave von einem lokalen Fahrradclub in Derbyshire konnte es gar nicht abwarten. Punkt Mitternacht stand er mit einigen Freunden und Fahrrädern auf dem Dorfplatz. Manche von uns haben sich seit Monaten, ein paar seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wir warten jetzt darauf, dass die Glocke läutet und dann geht es los zur ersten 6 Leute Fahrradtour.
First social group of 6 bike rides.
Seit heute ist es in England wieder erlaubt, bis zu 6 Leute zu treffen, allerdings nur draußen. In Wales gilt das schon seit dem Wochenende, Schottland und Nordirland folgen in den nächsten Tagen. Auch Außenanlagen für kontaktarme Sportarten wie Tennis oder Golf können wieder genutzt werden. Genießt es, sagt Mark Walport, jahrelang der Top-Berater der Regierung in Sachen Gesundheitspolitik, genießt es, aber genießt vorsichtig.
So I think the message is celebrate, but celebrate cautiously.
Die Infektionszahlen im Vereinigten Königreich sind in den vergangenen Wochen enorm zurückgegangen. Derzeit werden täglich rund 4.000 Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert liegt landesweit bei 56. Auch die Belastung der Krankenhäuser hat nachgelassen. Dafür hat das Land allerdings auch einen monatelangen harten Lockdown hinter sich. Das öffentliche Leben war seit Mitte Dezember praktisch lahmgelegt. Und das hat auch nur funktioniert, weil die Leute sich an die Vorgaben gehalten haben, sagt Professorin Anne Johnson, Epidemiologin am University College of London.
Of course, the lockdown has been successful, both as a result of people sticking to the guidance and the fantastic vaccination program.
Und weil das Impfprogramm so gut laufe. Mehr als 30 Millionen Menschen sind inzwischen mit einem ersten Impfschutz versehen. Aber das heißt auch, dass 33 Millionen immer noch keinen Impfschutz haben, warnt Mark Walport. Man müsse deshalb vorsichtig bleiben, auch mit den Treffen draußen. Die Übertragung im Außenbereich ist viel geringer, aber am Ende ist es immer noch eine größere Nähe, die da zustande kommt. Vor allem das längere Beieinandersein hat da seine eigenen Risiken. Bis Mitte April soll allen über 50-Jährigen, bis Ende Juli allen Erwachsenen in Großbritannien mindestens die erste Impfung angeboten worden sein. Die Impfbereitschaft liegt bei 90%. Gespannt warten die Briten nun auf kommenden Montag. Dann nämlich will Boris Johnson sagen, wie es für die Urlaubsplanung aussieht, welche Ausreise-, Rückreise- und Quarantäneregeln dann gelten sollen. Die Epidemiologin Anne Johnson hat für sich allerdings schon eine klare Entscheidung getroffen. Urlaub im Ausland berge ein großes Risiko, dass Varianten eingeschleppt werden.
So this is a risk where you've got high rates of infection. I'm for staycations.
Anne Johnson ist für Urlaub zu Hause.
Thomas Spickhofen war das. Und wir bleiben in Großbritannien. Seit 3 Monaten ist der Brexit tatsächlich spürbar und für die Fischer im schottischen Eyemouth und das dort ansässige Speditionsunternehmen ist er ein großes Verlustgeschäft. Die Fischer bekommen weniger für ihren Fang. Die Spedition hat deutlich höhere Kosten. Europa sei zum weltweit kompliziertesten Exportmarkt geworden, beklagen sie. Imke Köhler war vor Ort.
Es ist ein ruhiger Morgen im Fischerhafen von Eyemouth. Der Sturm über Schottland ist abgezogen, aber der Seegang ist für die Krustentierfischer noch zu stark, um rauszufahren. Ivan sitzt am Kai und flickt seine Netze. Ivan wollte den Brexit. Allerdings muss er jetzt für ihn bezahlen.
Es ist härter geworden, die Waren zu exportieren. Das ist ein Problem für die Spediteure. Für uns macht das nicht viel Unterschied. Aber die Preise sind viel niedriger, weil es diese Erschwernisse beim Export gibt.
David, der auf seinem Boot ein neues Netz montieren muss, bestätigt das.
We're getting about half now is what we were getting last January, February.
Er verdiene derzeit nur noch die Hälfte dessen, was er im Januar, Februar 2020 für seinen Fang bekommen habe. Das liegt allerdings nicht nur am Brexit, sondern auch an der niedrigen Nachfrage wegen der Corona-bedingten Lockdowns in Europa. Was die Fischer in Eyemouth und anderen schottischen Küstenstädten an Fisch und Meeresfrüchten anlanden, exportiert das Speditionsunternehmen D.R. Collin & Son. James Cook ist Managing Director der Speditionsfirma. Er macht keinen Hehl daraus, wie frustriert er ist.
Europe has now become the hardest market in the world.
Europa ist jetzt zum schwierigsten Markt in der Welt geworden, wenn man Fisch- oder Krustentierprodukte exportieren will. Das ist eine Tatsache. Wir können nach China exportieren, Amerika, mehr oder minder überall hin. Aber Europa ist jetzt der schwierigste und komplizierteste und bürokratischste Markt. Das erscheint verrückt, aber so ist die Situation.
D.R. Collin & Son ist in das Jahr mit einem Verlust von rund 2,4 Millionen Pfund gestartet, für die das Unternehmen keine Entschädigung vom Staat erhält.
For the first 3 weeks of the year we couldn't move any product to Europe.
In den ersten 3 Wochen konnten sie überhaupt nichts auf den europäischen Kontinent exportieren, weil sie immer einen Teil der neuen Bestimmungen nicht erfüllt hätten, erzählt Cook. Inzwischen beschäftigt die Spedition den 14. Zollagenten.
Es ist ein bürokratischer Albtraum. Es hat den Schwerpunkt unseres Geschäfts verschoben. Jetzt machen wir den Papierkram zuerst. Für 7 oder 8 Angestellte hat das höchste Priorität, nur damit unsere Fahrzeuge losfahren können. Damit sind auch ziemlich viele Kosten verbunden. Das sind ungefähr 500 bis 600 Euro zusätzliche Kosten pro Ladung, nur für den Papierkram.
Und der wird, auch im digitalen Zeitalter, größtenteils tatsächlich auf Papier erledigt. Auch ein Umstand, der James Cook frustriert. Er muss seinen Fahrern für die Touren nun einen Aktenordner mitgeben, damit sie die nötigen Dokumente an Bord haben. Das bestätigt auch Mark, der für die Spedition Touren nach Frankreich fährt. Aber immerhin funktioniert bei dem derzeit geringen Transportvolumen wieder die Lieferung über Nacht. Zumindest für jene Meeresfrüchte, die lebend exportiert werden müssen.
Imke Köhler über die Brexit-Folgen. Familie und beruflichen Aufstieg unter einen Hut zu bringen, fällt vor allem Frauen immer noch schwer. Ein Frankfurter Start-up will Mütter aus der Teilzeitfalle befreien. Der Name des Start-ups lautet Twice, in der Mitte mit S geschrieben. Er ist zusammengesetzt aus den englischen Begriffen Twice und Wise, bedeutet frei übersetzt also so viel wie doppelt schlau. Die Chefin von Twice ist Nina Gillmann. Die promovierte Volkswirtin und langjährige McKinsey-Beraterin ist selbst Mutter von 4 Kindern und weiß deshalb sehr genau, wovon sie redet. Ich habe mit Nina Gillmann gesprochen und sie gefragt, worin genau ihr Geschäftsmodell besteht.
Ja, also wir stabilisieren Frauenkarrieren in erster Linie besonders über die Phase der Familiengründung hinweg. Und das Kundenversprechen, was wir unseren Unternehmenskunden geben, ist, dass wir ihnen damit ihre gesamte weibliche Talente-Pipeline bis in den Vorstand stabilisieren. Weil in Deutschland vor allen Dingen, auch das ist sehr auffällig, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, fallen eben, dass das Problem im Vorstand mit der geringen Frauenquote, es entsteht in Deutschland vor allen Dingen im Mittelbau, nämlich wenn Frauen in die Familiengründung gehen und dann eben nur in Teilzeit wiederkommen wollen erstmal und das passt nicht zu den Vollzeiterwartungen, die die Unternehmen an ihre Manager haben. Und dann werden die oftmals auf so einem Abstellgleis geparkt oder auch zu einer Sachbearbeiterin auf einmal degradiert oder wie auch immer. Und das ist die klassische deutsche Teilzeitphase. Das sieht man ja auch in den Medien jetzt immer öfter, diesen Begriff. Und damit das nicht passiert, bieten wir unseren Unternehmen unsere Twice-Tandems an. Also wenn jemand schwanger wird, ganz konkret, finden wir für diese Schwangere eine Tandempartnerin, die dann in der Restschwangerschaft auch noch sozusagen in einer Shadowing-Phase, so nennt man das, wenn die parallel laufen, alles an Wissen und Know-how, was man für diesen Job eben braucht, erlernt und dann in der Elternzeit die junge Mutter vertritt. Und wenn die junge Mutter wiederkommt, im Idealfall, und so ist es bisher bei den Tandems, die wir gemacht haben, teilen die sich dann danach im Tandem dem Job weiter. Die junge Mutter dann meistens über so ein Hochlaufmodell im dritten Monat nach der Elternzeit 30%, dann 40%, dann 50%, dann vielleicht irgendwann mal später auch 60% oder 70%.
Und die andere Partnerin, die verringert dann entsprechend ihre Arbeitszeit.
Das muss das Unternehmen mit den beiden Tandempartnerinnen auch regeln. Wie ist das über Zeit dieses Modell geregelt? Wir sagen immer, man muss sich einfach flexibel machen im Kopf, dass man, wenn jemand 80% Gehalt braucht, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, dann kann man die nicht nur, weil die Tandempartnerin zurückkommt, dann auf einmal auf 50% drosseln. Sondern muss man eben kreativ werden als Unternehmen und sich überlegen, was packe ich da jetzt noch für Aufgabenpakete mit dazu, damit es sich für uns als Unternehmen auch ökonomisch rechnet.
Ja, wie reagieren denn überhaupt die Unternehmen auf ihre Ideen? Sind die sehr entgegenkommend oder brauchen sie da viel Überzeugungsarbeit?
Also ich bin da auch etwas erstaunt. Ich hätte mir auch viel mehr Überzeugungsmühen erwartet, aber wir rennen da eigentlich immer offene Türen ein. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieser Blindspot Mutter, das ist eben ein Blindspot gewesen bisher. Das hat man gar nicht so erkannt, was die Frauen so aus der Kurve schleudert. Und die Lösung ist ja auf der anderen Seite wiederum so einfach. Wir reden ja auch mit dem Vorstand und da sind ja auch oft Männer, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die sind ganz erleichtert, weil es eben etwas ist, das ist mal ein Problem, wo sie nicht so als der Schuldhannes angeprangert werden, sondern da können sie ja gar nichts dafür. Während diese andere Variante, warum Frauen nicht nach oben kommen, also das Thema Frauendiskriminierung, sei es gläserne Decke oder Thomas-Kreislauf, wie das bei uns genannt wird, das ist ja etwas, was erstens schwer zu bekämpfen ist und zweitens eben viele Jahre dann auch dauert und einen echten Kulturwandel erfordert. Und unsere Lösung ist eigentlich relativ pragmatisch und simpel.
Was sind Ihre Ziele bei Ihrem Geschäftsmodell? Was wollen Sie erreichen?
Also unsere Vision ist, wir wollen bis 2030 eine Geschlechterparität in allen deutschen Führungsetagen. Das ist unser Ziel. Also wir haben eine soziale, gesellschaftliche Mission an erster Stelle. Und erst an zweiter Stelle steht bei uns der Profit.
Sagt Nina Gillmann vom Startup Twice, das mehr Frauen in Führungspositionen bringen will. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.